Matthäus 6, 19 bis 24. Der Herr Jesus sagt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn dein Auge lauter, das heißt rein ist oder gesund ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Wer kann, möge dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, du sagst uns hier sehr ernste Worte, dass wir ungeteilt dir und deinem himmlischen Vater und unserem himmlischen Vater dienen sollen und nicht uns an das Irdische hängen. Herr, schenk uns dazu auch Kraft, schenk uns jetzt auch Orientierung aus deinem Wort, dass wir sehen, was das Wesentliche ist, das Entscheidende ist im Leben und Sterben. Amen. Ich möchte mit zwei Beispielen beginnen, die ich vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen habe. Die Zeitung berichtete von einem Lottogewinner. Er hatte 1 Million Euro im Lotto gewonnen und gab dieses Geld mit vollen Händen aus. Er spekulierte mit Aktien und Anlagen und hat, weil er falsch spekuliert hat, alles verloren. Nach einem Jahr war er bankrott. Es ist unglaublich, man kann in einem Jahr 1 Million Euro in den Sand setzen und es ist alles weg. Und es ging dann so schlecht, dass er sogar zum Dieb wurde und hinter Gefängnismauern musste. Der Reichtum hat er ihn glücklich gemacht? Im Gegenteil. Ein anderes Beispiel, vielleicht weniger dramatisch. Eine Familie im Schwarzwald, der Name wurde nicht genannt in der Zeitung, sie haben auch einen großen Gewinn gemacht, aber es musste streng anonym bleiben, weil sie haben sehr Angst, dass sie bestohlen werden, dass Leute kommen und sie anbetteln oder dass irgendwelche Bettelbriefe kommen. Also man hat dann zwar Reichtum, aber man ist dann sehr angstvoll, sorgenvoll, dass man es wieder verliert. Noch ein drittes Beispiel. Ich habe vor ein paar Tagen meine Mutter, ich besuche sie ja 2-3 Mal die Woche im Altersheim besucht und sie ist ja leider noch nicht wiedergeboren, dürfte weiter beten. Und habe gedacht, ich bringe jetzt mal ihren Schmuck, den hat sie immer so gern gehabt. Aber was ist passiert? Große Angst, dass das jemand sieht, ich soll das wieder mitnehmen und verstecken und dass das ihr ja niemand wegnimmt. Nach diesen 3 Beispielen sehen wir und stellen wir uns die Frage, macht irdischer Reichtum glücklich? Gibt es einen Unterschied zwischen wahrem und falschem Reichtum? Und was sagt die Bibel über Reichtum und Armut? Das ist unser heutiges Thema, vom wahren und vom falschen Reichtum oder Besitz. Es muss noch nicht mal großer Reichtum sein. Es geht überhaupt um die Frage des Besitzes, der irdischen Güter, der Schätze auf Erden oder des Schatzes im Himmel. Eine Stelle, die mir sehr hilfreich wurde in dieser Frage. Ich habe auch lange gerungen, wie ist das denn eigentlich mit dem Besitz? Ja, was ist denn zu viel, was ist zu wenig? Dürfen wir überhaupt etwas haben und darf es uns gut gehen? Wie ist es mit Luxus und all diese Fragen? Da war mir ganz entscheidend, ich werde auch einige Stellen heute mit uns betrachten, Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Die große Weisheit, die wir hier in den Sprüchen finden. Wir hören da Folgendes, und das ist eine gute Richtschnur zur Frage des Besitzes. Zweierlei bitte ich von dir, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein. Armut und Reichtum gib mir nicht. Armut und Reichtum gib mir nicht, weder noch. Und die Begründung folgt. Lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt werde, würde, man könnte auch sagen zu reich werde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Hier sehen wir Folgendes. Armut, zu große Armut, ist auch gefährlich und kann zum Fallstrick werden. Der Mensch wird im schlimmsten Fall zum Dieb. Er wird so arm, dass er keinen anderen Ausweg sieht, menschlich gesprochen, als etwas zu stehlen, weil er sich nicht mehr leisten kann. Also davor möge uns Gott bewahren, lesen wir in den Sprüchen. Aber der Reichtum, die Gefahr sehen wir schon hier, eine der Gefahren, ich würde dann Gott verleugnen und sagen, wer ist denn der Herr? Ich bin ja selber jemand, ich habe doch alles, ich brauche keinen mehr, der mich aus seiner Gnade versorgt, sondern ich habe es zu was gebracht. Wir sehen aber auch schon an der Formulierung, Armut und Reichtum gib mir nicht. Ja, auch Reichtum, letztendlich kann das auch Gott geben. Aber die Fragen sind kompliziert, ich werde es versuchen, noch ausführlicher zu entfalten. Eine weitere wichtige Stelle, und es steht übrigens auch hier schon, lass mich mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Und das wird noch deutlicher erklärt in 1. Timotheus 6, Vers 7 und 8. 1. Timotheus 6, Vers 7 und 8, da steht ganz klar, zunächst mal Vers 6, es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasset uns genügen. Nahrung und Kleidung haben, das soll genügend sein. Hier ist keine Rede von Luxus, von großen Gütern, großem Besitz, großen Schatztruhen, die irgendwo versteckt sind, sondern Nahrung und Kleidung. Das ist das Richtmaß für Gläubige, möchte ich aus dem Wort Gottes hier entnehmen. Und ich möchte jetzt die Predigt in drei Abschnitte teilen. Erstens, der Herr rüstet uns mit dem Notwendigen aus für das irdische und himmlische Leben. Zweitens, der Herr möchte, dass wir unser Herz nicht an irdischen Reichtum hängen, sondern mit den Bedürftigen teilen, die weniger haben als wir. Und drittens, der Herr möchte, dass wir ihm, Gott, ungeteilt dienen und bereit sind für den Eintritt in sein Reich. Diese drei Abschnitte. Erstens, der Herr rüstet uns mit dem Notwendigen aus für das irdische und himmlische Leben. Das ist wunderbar, wie uns der Herr versorgt. Wir müssen nur offene Augen und Herzen dafür haben. Dann sehen wir, wie der Herr uns alles schenkt. Es wird allein schon deutlich gemacht in dem Wort, das folgt auf das, was wir gelesen haben, nämlich das Wort gegen das sich zersorgen. Darüber werden wir das nächste Mal, so der Herr will und wir leben, sprechen und hören, dass wir uns nicht sorgen sollen. Danach trachten die Heiden nach dem Essen, Trinken und der Kleidung. Aber der Herr schenkt uns das alles dazu. Matthäus 6, Vers 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen, hinzugegeben werden. Das entbindet uns vor dem Zersorgen, aber darüber mehr dann das nächste Mal. Nein, wir sollen nicht kleingläubig oder ungläubig sein bezüglich der Güte unseres Vaters im Himmel. Die Fürsorge Gottes überwaltet unser Leben. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, was immer wieder auch zitiert wird, der Gründer der Waisenhäuser in Bristol, Georg Müller, der bekannte Prediger und Evangelist. Er fing ja mit wenigen Pennies an in England und hatte immer genug, um die, am Schluss waren es etliche Hunderte oder gar Tausende Kinder, um diese alle zu versorgen. Der Herr hat ihm immer genug geschenkt, durch Menschen, die er geleitet hat, dafür zu geben, ohne dass Georg Müller jetzt besondere
Bettelaufrufe machen musste. Er ist bekannt dafür, dass er also keine großen Spendenaufrufe gemacht hat. Aber der Herr hat ihn mit dem Notwendigen versorgt. Nun, verschiedene Bibelstellen machen uns das deutlich, die Versorgung durch den himmlischen Vater. Ich möchte auch dazu nur ein Beispiel lesen, Psalm 104. Ich brauche jetzt nicht alles aufschlagen, ich lese es uns auch vor. Psalm 104, Vers 10 bis 15. Das ist ein wunderbarer Schöpfungspsalm, wo die Versorgung durch den Schöpfer beschrieben wird und das Lob des Schöpfers gesungen wird, der schon für die Pflanzen und Tiere in väterlicher Güte alles schenkt, was notwendig ist. Da heißt es ab Vers 10, du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Nur ein Ausschnitt daraus. Ja. Der Herr versorgt. Und dann kommt ja dieses bekannte Tischgebet, was entnommen ist aus diesem Psalm, in den Versen 27 und 28. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, beten wir auch zu Tisch immer wieder dem Herrn danken für das, was er uns täglich schenkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Mahlzeiten haben. Es gibt auch Länder, wo das nicht so ist. Und der Herr lässt sicherlich wachsen, aber es sind oft die Menschen, die andere benachteiligen, sodass auch viel Not ist. Falsche Verteilung von Lebensmitteln, Zerstörung von Landschaften. Ja, oft ist durch die menschliche Sünde die Hungersnot auch bedingt. Nicht nur durch Katastrophen. Und grundsätzlich möchte der Herr seine Geschöpfe versorgen. Nun, wie ist es denn jetzt mit dem Reichtum? Frage an uns, ist Reichtum ein Segen oder Fluch? Was meint ihr denn? In der Bibel, wenn wir es kann beides sein, ja. Es hängt.
Reichtum ist ja relativ.
Ja, ist relativ. Was für den einen viel ist, ist für den anderen wenig. Es gibt, und da merken wir schon die Sünde, die unbegrenzte Gier des Menschen. Immer mehr, ja, zu raffen, gib, gib, so wie der Blutegel, so heißt es auch in den Sprüchen, diese unbegrenzte Gier. Ich will es aber versuchen, einmal systematisch mit uns zu betrachten aus dem Wort Gottes. Zunächst einmal, im Alten Testament ganz deutlich, kann Reichtum ein Zeichen des Segens sein. So heißt es in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Wenn wir uns ganz nüchtern sehen, wenn jemand reich wird, es kann aufgrund des Segens des Herrn sein, dass er ihn gut versorgt. Und dann steht auch ganz deutlich, ebenfalls in den Sprüchen Salomos, dass Reichtum auch mit Fleiß zusammenhängt, sehr oft. Da heißt es nämlich in Sprüche 12, Vers 27, ein fleißiger Mensch wird reich. Ein fleißiger Mensch. Also wer die Hände in den Schoß legt, der kommt natürlich auch nicht zu Reichtum. Das sind dann oft Leute, die auf Lottogewinne spekulieren und denken, sie müssen nichts arbeiten. Das ist aber nicht gesegnet, solche Wege. Wir sollen durch unsere Hände, Arbeit zu dem notwendigen Besitzstand kommen. Und ein fleißiger Mensch wird reich, sagt uns das Wort Gottes. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Ja, so heißt auch in den Sprüchen. Und wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Es geht also um die Versorgung mit den Gütern und da kann auch ein gewisser Reichtum damit verbunden sein, wenn jemand besonders fleißig ist und auch sich nicht verspekuliert mit ungesunden Aktiengeschäften und anderen Dingen. Das kann dann auch der Lohn gesunder, ordentlicher Arbeit sein. Also wir sehen, die Bibel ist ja ganz nüchtern, sachlich, objektiv. Der Mensch wird jetzt nicht von vornherein verurteilt, der zu gewissem Besitz kommt. Allerdings sehen wir auch, dass ein Fluch auf dem Reichtum liegen kann. Und das lehrt uns schon, dass wir unser Herz nicht daran hängen sollten. Ich habe dazu das Beispiel von Abraham. Er hieß damals noch nicht Abraham, sondern Abraham in 1. Mose 13. 1. Mose 13, Vers 2, 5 und 6. Da lesen wir Folgendes. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und dann heißt es weiter, Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Ja, sie hatten beide große Herden und das Vieh kam sich in die Quere, die Hirten kamen sich dann auch in die Quere und es gab Streit über die Weideplätze und sie mussten sich trennen. Abraham aber als Knecht Gottes war hier sehr weise und handelte geistlich. Er überließ Lot die Wahl zuerst, wo er siedeln wollte. Und Abraham sagte, wenn du zur Rechten gehst, gehe ich zur Linken, wenn du zur Linken gehst, gehe ich zur Rechten. Er durfte sich das Land auswählen und wir kennen ja die Geschichte, wie es weitergeht. Lot wählte sich das nach seinem Eindruck bessere Land aus, in der Jordanebene. Und da kam ja dann später das Gericht. Es wurde zu einer Salzwüste, Sodom und Gomorra, während Abraham weiterhin dann die Bestätigung der Verheißung erlangte in den Versen 14 folgende. Das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und so weiter. Also auch da, wo Streit ist wegen Besitz, sollen wir geistlich handeln und dem anderen sozusagen den Vortritt lassen. Dann kann der Herr gerade segnen. Nicht krampfhaft festhalten, ich will das Bessere, du musst dann den Rest nehmen, sondern auch bereit sein, dem anderen das Bessere zu geben, was vielleicht zunächst besser aussieht. Am Ende stellt sich heraus, was das wirklich Bessere ist. Das sehen wir an dieser Begebenheit. Auch Hiob war sehr reich, aber er hat alles verloren. Bis hin zu seiner Gesundheit, allerdings nicht sein Leben. Das durfte Satan nicht antasten. Gott, der Herr, wollte ihn prüfen, ob er ihn, den Herrn, allein liebt, ob er Gott umsonst liebt, auch wenn er nichts mehr hat im irdischen Bereich, woran er festhalten könnte. Und Hiob hat zwar geklagt, gehadert, aber er ist nicht von Gott abgefallen, nicht zum Atheisten geworden. Er hat sogar für seine Freunde Fürbitte getan, die zum Teil falsch geredet haben. Und als er diese Fürbitte tat, da wendete Gott sein Schicksal und gab ihm das, was er verloren hatte oder was der Herr ihm genommen hatte, um ihn zu prüfen, gab er ihm vielfältig zurück. So heißt es am Ende des Buches Hiob. Auch eine Prüfung, hängt Hiob am irdischen Besitz mehr als am Herrn? Ja, und weil Hiob wirklich ein sehr gerechter Mensch war, nach menschlichem Maßstab, nicht nach göttlichem, aber im menschlichen Maßstab, was ja eine relative Gerechtigkeit ist und keine absolute Gerechtigkeit, absolut gerecht ist nur Gott. Deshalb wurde er dann wieder belohnt am Ende und bekam alles vielfach sogar zurück. Die Frage also ist, lieben wir den Herrn über alles oder hängen wir uns an das Irdische? Gehört unsere erste Liebe Jesus oder unserem irdischen Besitz? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich komme darauf noch zurück. Das war das Erste. Der Herr rüstet uns mit dem Notwendigen aus für das irdische und himmlische Leben. Zum himmlischen Leben nachher gleich noch mehr. Das Zweite nun, ich habe ja manches auch schon vorweggenommen, es wiederholt sich auch manches. Der Herr möchte, dass wir unser Herz nicht an irdischen Reichtum hängen, sondern mit den Bedürftigen teilen. Reichtum bringt große Gefahren mit sich. Und darüber müssen wir jetzt auch einiges hören. Ich möchte einige Beispiele bringen, und zwar Angst, Stolz, Ungerechtigkeit, Betrug, Gebundenheit, Unglaube, Sünde und ewige Verdammnis. Im Einzelnen noch ein paar Beispiele dazu. Das wäre jetzt zu kurz sonst. Reichtum bringt große Gefahren mit sich. Das erste ist Angst. Wir haben schon Beispiele gehört. Und zwar, das ist das, was uns der Herr hier ja ausdrücklich sagt. Angst und Sorge. Die Motten fressen die Kleider. Rost, so hat es Luther übersetzt, frisst die Metalle. Die Edelmetalle vielleicht ein bisschen langsamer, aber alles, was so aus Metall ist, wobei im griechischen Urtext Prosis steht, das kann auch bedeuten der Fresser oder die Heuschrecke. Ja, es hat verschiedene Bedeutungen. Auch die Heuschrecken und solche Fraßtiere fressen vieles auf. Und die Diebe, ja, da wo die Tiere das nicht fressen oder der Rost, da kommen dann böse Menschen. Angst treibt einen umso mehr, je mehr Besitz man hat. Oder habt ihr das noch nie erlebt? Ja? Wenn man jetzt irgendwas Wertvolles hat, dann kommt sofort die Angst, ob uns das irgendeiner wegnimmt. Und deshalb sollen wir unser Herz nicht an diese irdischen Schätze hängen. Da werden wir immer unglücklich sein. Wir dürfen uns zwar dran freuen, aber wenn wir unser Herz dran hängen und die Welt zusammenbricht, sobald das irgendwie kaputt geht, es kann ja auch eine Feuersnot kommen oder eine Überschwemmung, sind wir dann am Ende unseres Seins oder freuen wir uns im Herrn? Also die Angst ist die erste Gefahr des Reichtums. Dann der Stolz. Sprüche 28, Vers 11. Ein Reicher meint, weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Wenn jemand reich ist, meint er oft, er ist jetzt der Nabel der Welt, der Größte und auch der Klügste und Weiseste. Und die Reichen meinen oft auch, sie müssen bestimmen in der Politik, ja, dann ganz hohe Ämter einnehmen. In den USA ist ja schon üblich, dass fast nur Millionäre oder Milliardäre hohe Ämter da bekleiden. Da hängt es auch sehr viel mit Geld zusammen. Bei uns ist es zum Teil ja auch so, nicht immer. Und leider, und wir merken das auch, sind Weisheit und Reichtum nicht immer Geschwister. Ja, das muss nicht unbedingt zusammengehören. Ein verständiger Armer durchschaut ihn. Es gibt arme Menschen, die viel mehr Weisheit haben, als die, die oft so oben stehen mit ihren Reichtümern. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass alle, die jetzt oben stehen, töricht wären. Bitte nicht falsch verstehen. Aber Gottes Wort sagt uns, ein Reicher meint, weise zu sein, vielleicht gerade weil er reich ist, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Besitz und Selbstsicherheit, das ist eine große Illusion. Eine weitere Gefahr ist die Ungerechtigkeit, die mit Reichtum sehr eng zusammenhängt. Denn da, wo Reichtum nicht durch den Segen des Herrn zustande gekommen ist, sondern durch eigenes Besitzstreben, da ist es oft so, dass man über die Leiche des anderen geht, dass man den anderen beiseite schiebt, den Armen unterdrückt, Bestechungsgeld nimmt, im ungerechten Lohn bezahlt, also Unterbezahlung. Übrigens auch eine Sache, bei aller Kritik, die ich an diesem Mann habe, die aber Karl Marx und andere damals durchaus zu Recht erkannt haben, gegen gewisse kapitalistische Auswüchse. Ja? Die Ausbeutung des Proletariats hat man das damals genannt. Und es gab ja dann Revolutionen oder auch Gewerkschaftsbewegungen, die gegen ungerechte Arbeitsbedingungen versucht haben zu kämpfen. Man hat aber auf das gute Herz des Menschen vertraut und nicht gemerkt, dass man dann selber eine Diktatur aufrichtet. Das wäre jetzt ein politisches Thema, möchte ich nicht vertiefen. Jedenfalls, Ungerechtigkeit wird zu Recht angeprangert, auch von Nichtchristen bis hin zu Marxisten. Aber man hat neue Ungerechtigkeiten geschaffen im Kommunismus und hat es nicht wahrhaft. Judas Ischariot hat unseren Herrn Jesus verraten für 30 Silberlinge, für Geld. Das ist noch nicht mal so viel Geld gewesen, aber nachher hat er es weggeschmissen und hat sich aufgehängt. Ja, das war die Folge seines kurzen Reichtums, den er da hatte, für den schrecklichsten Verrat der Weltgeschichte. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 18, er hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Und zwei sehr deutliche Beispiele aus Amos 5 und Jakobus 5, wo der Reichtum mit Ungerechtigkeit ganz eng zusammen gesehen und beschrieben wird. Man unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, hohe Steuern, sehr aktuelles Thema, Mehrwertsteuer steigt ja auch laufend bei uns, So sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt. Das ganze Problem der Korruption, auch heute sehr schlimm. Und die Armen im Tor unterdrückt. Das heißt, falsches Gericht haltet. Auch die Armen im Tor wurde so Gericht gehalten an den Stadttoren. Und die Armen wurden Mächtigkeit durch den Reichtum. Jakobus 5, 1 bis 6. Vielleicht eine der deutlichsten Anklagen gegen den Reichtum. Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Da haben wir genau das, was der Herr Jesus sagt, ja, wo die Motten und der Rost sie fressen. Euer Gold und Silber ist verrostet, Motten und Rost. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Und nun die Ungerechtigkeit. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage, hochaktuell. Auch heute ballt sich das Geld in immer weniger Händen. Das wäre ein Problemthema für sich. Und dann diese Superreichen. Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Siehe, der Arbeiterlohn, die euer Land abgeerntet haben, der von euch vorenthalten ist, der schreit. Dieser Lohn, der vorenthaltene Lohn schreit. Zu wem schreit dieser Lohn? Zu Gott. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt wohl gelebt auf Erden und eure Lust gehabt und eure Herzen geweidet am Schlachttag. Ihr habt verurteilt den Gerechten und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf den Tag, da der Herr kommt. Kann man nur noch sagen, Religionen, sondern auch wirtschaftlich, durch Zusammenballung des Kapitals in immer weniger Händen. Es ist auch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit am Ende der Tage, und die Kleinbetriebe und Mittelbetriebe werden kaputt gemacht. Die Bibel ist hier sehr politisch in diesen Fragen. Ich habe gestaunt, wie viele Stellen vorkommen hier über Armut und Reichtum und soziale Ungerechtigkeit. Nun, der Herr hört das Unrecht, Ungerechtigkeit. Eng damit zusammen hängt Betrug. Ich möchte jetzt nur kurz erwähnen, Zachäus, wie hatte er seinen Reichtum gewonnen? Lukas 19, Vers 1 bis 9. Vieles zumindest durch Betrug, denn das, was er durch Armen und alles, was durch Betrug genommen worden war, vielfältig zurück. Also was er ehrlich hatte, da hat er nur die Hälfte wohl dann gegeben, aber das andere vielfältig. Wir können nicht sagen, ob er da noch was hatte oder nicht. Aber er hatte den Herrn Jesus und sicherlich noch auch das Lebensnotwendige und war aber ein glücklicher und froher Mensch geworden. Anders beim reichen Jüngling. Wir wissen auch nicht genau, ob er noch umgekehrt ist. Aber jedenfalls heißt, der reiche Jüngling wurde sehr traurig, nachdem der Herr Jesus zu ihm gesagt hatte, eines fehlt dir noch zur Seligkeit. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Und dann heißt, er wurde sehr traurig, er ging weg, wurde sehr traurig, denn er war sehr reich, sehr reich. So reich wie er war, so traurig war er auch, weil er dem Herrn so. Er hat nicht gesagt, nun gib auch noch deine Kleider und alles weg, wobei wir das nicht so jetzt genau definieren können. Es heißt ja, Nahrung und Kleidung sollt ihr haben, was ihr braucht an anderen Stellen. Aber dieser große Reichtum, den hätte er weggeben sollen an die Armen. Dann hätte er reichen himmlischen Segen bekommen. Wir denken hier auch an den reichen Kornbauer, nicht? Nun, liebe Seele, iss und trink, du hast jetzt einen großen Vorrat für viele Jahre. Jetzt richte ich mir es gemütlich ein. Und was passiert? In dieser Nacht wurde seine Seele vom Herrn gefordert. Du nach, was hast du nun von deinem ganzen Besitz? Und das steht in Lukas 12, Vers 15 bis 21. Und der reiche Jüngling, Lukas 18, vieles steht, der Flug des Reichtums erstickte das Wort Gottes, da wo das Wort der Same unter die Dornen gefallen war. Bei vierfachen Ackerfeld, Matthäus 13, Vers 22. Unglaube kann durch Reichtum gefördert werden durch den Betrug des Reichtums. Sünde. Dazu nur das eine Beispiel, der verlorene Sohn. Er hatte sich das Erbe auszahlen lassen vom Vater. Und das war sicherlich nicht wenig, ja, wenn der Vater so Besitztümer hatte. Und was hat er damit gemacht? Er hat es verschleudert, hat es für sündige Dinge ausgegeben. Sicherlich Spielerei und alles, was damit zusammenhängt und entsprechende Freundschaften in Anführungsstrichen. Und das hat ihn sein ganzes Vermögen gekostet, ist ja dann bei ihm und dürfen umkehren zum himmlischen Vater. Und schließlich das Ende des Reichtums, der Bindung an den Reichtum und seinen Betrug, ist die Verdammnis. Wir haben schon mal gehört aus 1. Timotheus 6, das ist ein ganz entscheidender Abschnitt im Neuen Testament, 1. Timotheus 6, und daraus nochmal zwei weitere Verse, Vers 9 und 10. In Vers 6 bis 8 stand ja, dass wir uns genügen lassen sollen an dem, was wir haben, Nahrung und Kleidung. Und dann heißt es weiter, denn die da reich werden wollen, schon die da reich werden wollen, nicht erst die sind, wo das Ganze streben lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Habsucht, immer mehr haben wollen, ist eine Wurzel alles Übels. Wie etliche gelüstet hat und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Ja, wo man sich so nach dem Irdischen ausstreckt und in Betrug, in Sünde, in Gebundenheit, in Unglaube fällt, da macht man sich selber viel Schmerzen. Und das Ende ist die Verdammnis. Wer dadurch Gott vergisst und den Herrn verleugnet, der kann nicht gerettet werden. Auch dazu noch ein Beispiel, Lukas 16, der reiche Mann und der arme Lazarus. Der reiche Mann hatte wohl gelebt auf Erden, hat aber nicht Flamme brennt. Und der arme Lazarus im Schoße Abrahams. Und der Herr Jesus sagt, wehe euch Reichen, ihr habt euren Trost schon gehabt. Lukas 6, Vers 24. Nun aber, heute ist es ein bisschen länger, entschuldigt bitte, stattdessen, was wollen wir stattdessen für Schätze sammeln? Damit kommen wir jetzt endlich zum nächsten Punkt. Das heißt, es ist noch innerhalb des zweiten Teils. Wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Im Himmel sammeln. Was ist denn der größte Schatz nach Aussage der Bibel? Weiß das jemand? Nun, der größte Schatz ist Gott selber, Jesus Christus und das Himmelreich. Das ist das Allergrößte. Ja, die himmlische Herrlichkeit, das Daheimsein beim Vater, das ist der größte Schatz, den wir sammeln dürfen, in Anführungsstrichen sammeln jetzt, ja, also auf den wir hinstreben dürfen, um den wir bitten dürfen und im Glauben uns dem öffnen dürfen. Der wahre Reichtum liegt in Jesus Christus. In Epheser 3, Vers 8 wird gesprochen vom unerforschlichen Reichtum Christi. Wir können das nie völlig ergründen, welcher Schatz uns da geschenkt ist. Und in Kolosser 2, Vers 1 bis 3 wird es auch noch beschrieben. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die zu Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze, Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und warum liegen in Christus alle Schätze? Vers 9. Moment, Entschuldigung. Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist das Haupt aller Reiche und Gewalten. Das heißt, der ganze Kosmos, die ganze Welt liegt in ihm. Und was ist denn so ein Stück Gold im Vergleich zur ganzen Welt? Und zwar auch zur himmlischen Welt. Welt jetzt im umfassenden Sinne verstanden. Wenn wir zum Herrn Jesus Christus gehören, dann gehört uns die ganze Welt, die ganze Ewigkeit. Das ist doch der größte Schatz. Ist unser Herz bei ihm? Erst wenn wir durch den Glauben mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind, werden auch unsere irdischen Aktivitäten Schätze für den Himmel sein. Das ist der nächste Schritt. Es wird ja oft so gedeutet, unsere guten Werke sind die Schätze für den Himmel. Ist das richtig oder falsch? Ja, die guten Werke sind dann Schätze für den Himmel, wenn sie in Christus getan sind. Nicht als humanistisches eigenes Werk, sondern wenn der Herr Jesus Christus durch seinen Geist in uns lebt und regiert und wirkt, die guten Taten, die Früchte des Glaubens, die Werke der Gerechtigkeit des Herrn in uns. Vers 11, 1. Timotheus 6, Vers 11 folgende. Aber du, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu berufen, du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, das sind diese Schätze für das Himmelreich aufgezählt. Gott selber, der größte Schatz, aber dann auch die Werke im Herrn. Gerechtigkeit, nicht Ungerechtigkeit, was mit irdischem Reichtum und Streben danach zusammenhängt. Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut und das ewige Leben. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also Gutes tun, was in den Augen Gottes gut ist, gemäß der 10 Gebote, gemäß der Bergpredigt, die wir ja auch fortlaufend auslegen, und mit anderen zu teilen. Da wird es nun konkret. Wenn jemand zu einem gewissen Besitz gekommen ist, vielleicht sogar einem Reichtum, dann liegt Segen darauf, wenn man dann bereit ist, mit anderen zu teilen. Dafür kann Gott uns auch durch den Fleiß, durch die Arbeit segnen. Und dann sagt er uns auch, dann gib aber auch das ab, was anderen dient. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Zehnte. Der Zehnte soll jetzt für uns kein Gesetz sein, sondern eine freiwillige Liebesgabe, die wir auch für die Gemeinde und für die Mission geben. Und seid ihr gut? Maleachi 3. Maleachi 3, Vers 10 und 11. Da steht nämlich zu lesen: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Das ist eine große Verheißung. Ich verstehe es so, wenn wir den Zehnten frohen Herzens geben, wird uns der Herr reich belohnen auf seine Weise, durch geistliche Gaben, sicherlich auch durch die notwendigen materiellen Gaben, die er uns wieder übersetzt. Den Fresser bedrohen, also auch die Heuschrecken, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth, dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Also ein Segen auf dem Zehnten, der Zehnte des Einkommens. Gott fordert nicht 90% von uns, dass wir die abgeben, aber den Zehnten legt er uns hier ans Herz. Das ist auch, denke ich, sehr gnädig und realistisch. Wir sollen ja auch unsere Familie versorgen können. Ja? Das heißt nicht, wir sollen jetzt alles abgeben, aber zumindest den Zehnten. Und es gibt noch einen Schatz, der wird manchmal übersehen, der für den Himmel. Da heißt es, und da ist auch ausdrücklich von Belohnung die Rede. Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Ja, Himmelreich als der größte Schatz. Und selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses über euch reden, wenn sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also auch hier reiche Belohnung. Nun komme ich zum letzten Punkt, bevor ich es nochmal zusammenfasse. Drittens, der Herr möchte, dass wir ihm ungeteilt schielen sollen, als allein auf den Herrn. Und es kommt zum Ausdruck durch das Wort, dass wir nicht Gott und dem Mammon dienen können. Ja, das Geld ist ein Fallstrick, ein Götze, der für viele Menschen sich an die Stelle Gottes setzt. Wir hören auch sehr viel in den Nachrichten, da geht es immer wieder um Geld, um Aktien, der DAX und der NEMAX und wie das alles heißt. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ja. Ich weiß nur, das sind irgendwelche solche Kurven da, mit, wo Leute viel Geld reingeben. Aber ja, wenn man da sein Herz hängt, man muss dauernd sich damit beschäftigen. Gut, ich halte es für problematisch, wenn jemand da sein ganzes Herz reinhängt. Und jetzt möchte ich nochmal in 4 Punkten kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Erstens, wir dürfen uns durch Fleiß einen gewissen Besitzstand erwerben, der zur Sicherung des Lebens dient. Zweitens, wir sollen aber nicht der Geldgier und Habgier verfallen. Drittens, wir sollen beim Arbeiten und Wirtschaften den Nächsten im Blick behalten und mit ihm teilen. Und viertens, wir sollen Gott und sein Reich nicht aus dem Blick verlieren, sondern unser ganzes Sehnen und Streben auf Gott, den Herrn, ausrichten. Denn wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und die Frage stellt sich an uns, ist unser Herz ungeteilt bei Gott, dem Herrn? Amen. Festhängen, gebunden sind. O Herr, lass uns doch die wahre Freiheit deiner Kinder erleben, jeden Tag neu. Und unser ganzes Sehnen und Streben auf dich und dein Reich ausgerichtet sein. Danke, dass du uns auch mit dem Lebensnotwendigen versorgst.